dass es noch möglich ist, dass der Geist Gottes noch wirkt, und zwar dort, wo das Wort Gottes in Wahrheit gepredigt wird.
Amen.
Wir glauben, dass der Geist Gottes das Wort inspiriert hat, und wo immer dieses Wort der Wahrheit gepredigt wird, da wirkt der Geist, um das Wort in uns lebendig zu machen. Wir grüßen alle herzlich, heißen euch willkommen. Wir sind sicher aus einigen Sprachen, Völkern und Nationen hier versammelt. Und das vor dem Angesicht unseres Gottes. Nicht, um Menschenmeinungen zu hören oder neue Deutungen über Gottes Wort, sondern gemeinsam die Schrift zu durchforschen und Gott darum zu bitten, uns sich selbst und sein Wort zu offenbaren. Wer ist heute zum ersten Mal hier? Dürfen wir das erfahren? Heb doch mal bitte die Hände. Wer ist heute zum ersten Mal hier? Also doch einige. Gott segne euch. Ich glaube, da sind meine Freunde aus Breslau. Kann das sein? Steht mal beide auf, die beiden Freunde aus Breslau. Gott segne euch ganz besonders. Ich habe es euch berichtet. Das sind diese beiden schönen Priester. Da schaut es euch mal gut an. Und Gott wird aus ihnen noch Großes tun. Gott segne euch. Wir hatten tatsächlich in diesem vergangenen Monat herrliche Versammlungen in der Tschechoslowakei, in Polen, in der Schweiz, überall, wo wir waren, hat Gott gesegnet, und dafür sind wir dankbar. Froh bin ich auch darüber, dass die Grenzen sich geöffnet haben. Wer das nie mitgemacht hat, der kann das nicht ganz nachvollziehen. Aber wer stundenlang auf Grenzen warten musste und dann noch alle Koffer und alle Autotüren und so weiter öffnen und aufmachen und manches über sich ergehen lassen musste, der wird es besonders schätzen. Diesmal sind wir in die Tschechoslowakei gefahren, nach Polen gefahren, ohne Visum, ohne einen Stempel im Pass. Es geht jetzt, wie es sich eigentlich gehört, dass man als freier Erdenbürger ja nun selbst entscheiden kann, wohin man fahren möchte. Und wenn die Völker begreifen, dass der Tourismus auch Geld bringt, dann werden sie auch begreifen, dass es ohne Visum besser geht. Aber wie dem auch sei, was ich jetzt schon sagen möchte und auch morgen noch darauf hinweisen werde, wir haben mit einem offenen Brief, den wir verfassten, eine Einladung versandt für die Versammlungen in Hannover, in Berlin, in Hamburg und Bremen in der kommenden Woche. Und wir bitten wirklich alle, sich auf den Weg zu machen, die gut fahren können und die es sich leisten können. Wir wissen, dass mit solchen Reisen auch Kosten verbunden sind. Aber wer weiß, wie lange wir das noch tun können. Wir glauben an die nahe Wiederkunft des Herrn. Den genauen Zeitpunkt weiß niemand, aber es soll sich keiner in unserer Mitte finden, der spräche, mein Herr kommt noch lange nicht. Sondern wir sollen Leuten gleichen, die auf ihren Herrn warten. Es ist besser, ein wenig länger zu warten, aber damit zu rechnen, als nicht zu warten und überrascht zu werden. Möge Gott Gnade schenken zur Verkündigung seines Wortes, wenn wir über die Wiederkunft des Herrn in der Schrift nachlesen, dann muss ich zum Beispiel an sein erstes Kommen denken und auch daran, dass genügend Weissagungen in der Schrift waren, die alle Einzelheiten angegeben hatten, und trotzdem haben es die Schriftgelehrten nicht gesehen. Ich las heute in Matthäus 2 und es hat mich bewegt. Ich werde mich daran nicht lange aufhalten. Wir werden dann weitere Schriftstellen lesen, aber höret gut zu, was in Matthäus 2 vielleicht von Vers 1 bis 5 geschrieben steht. Matthäus 2, Vers 1 bis 5. Als nun Jesus zu Bethlehem in Judäa in den Tagen des Königs Herodes geboren war, da kamen Weise aus dem Osten nach Jerusalem und fragten, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben nämlich seinen Stern im Aufgehen gesehen und sind hergekommen, um ihm unsere Huldigung darzubringen. Als der König Herodes das vernahm, erschrak er sehr und ganz Jerusalem mit ihm. Und er ließ alle Hohenpriester und Schriftgelehrten des Volkes zusammenkommen und erkundigte sich bei ihnen, wo Christus geboren werden sollte. Sie antworteten ihm, zu Bethlehem in Judäa, denn so steht bei den Propheten geschrieben, du Bethlehem im Lande Juda und so weiter und so weiter. Also, was mich hier bewegt, ist doch Folgendes. Es geschieht etwas Übernatürliches. Gott wirkt vom Himmel informiert, lässt einen Stern aufgehen für diejenigen, die sich auf den Weg machen. Und in der Stadt Gottes, in Jerusalem angekommen, ist kein Prophet zur Stelle, sondern Schriftgelehrte und Hohenpriester werden zusammengerufen. Sie wissen dem Buchstaben nach genau, wo Christus, der Messias, geboren werden sollte. Warum haben sie dann das Volk nicht entsprechend belehren können, wenn sie hier eine schriftgemäße Antwort geben, zu Bethlehem in Judäa? Denn so steht's bei den Propheten geschrieben, du Bethlehem und so weiter. Aus dir wird mir der hervorgehen, der Führer über mein Volk Israel sein wird und sie weiten wird. Der Buchstabe war da. Das Wissen dem Kopfe nach auch. Nur keine Offenbarung, was nun zu geschehen hätte, wenn es denn der Messias ist. Und wenn wir nun an die Wiederkunft des Herrn denken, an die vielen Schriftstellen, die in Verbindung damit stehen, dann ist wieder die Frage, wer wird gerufen, um die Antwort zu geben? Damals ließ der König Herodes, er erschrak und ließ dann die Hohenpriester und die Schriftgelehrten des Volkes zusammenkommen. Später, das möchte ich uns auch noch lesen, geschah es, als die Zeit erfüllt ward, dass Gott einen Wegbereiter sandte, nicht einen Schriftgelehrten, sondern einen Propheten, wie er es in seinem Worte gesagt hatte. Er sprach ja nicht nur von der Geburt des Messias, er sprach dann auch von dem Wirken, von dem Leiden und Sterben, von allem, was zu geschehen hatte. Ich lese aus Lukas, Kapitel 7, Lukas Kapitel 7 von Vers 26. Aber wozu seid ihr hinausgezogen? Wolltet ihr einen Propheten sehen? Ja, ich sage euch, mehr noch als einen Propheten. Denn dieser ist es, über den geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg vor dir her bereiten soll. Ja, ich sage euch, unter den von Frauen geborenen gibt es keinen größeren als Johannes. Aber der Kleinste im Reiche Gottes ist größer als er. Und höre, was jetzt kommt. Diese beiden Verse sind wichtig. Und das gesamte Volk, das ihn hörte, auch die Zöllner, sind dem Willen Gottes nachgekommen, indem sie sich mit der Taufe des Johannes taufen ließen. Aber die Pharisäer und die Gesetzeslehrer haben den Heilsratschluss Gottes für ihre Person verworfen, indem sie sich von ihm nicht taufen ließen. Gott hat eine Ordnung, nicht nur im Universum, Gott hat auch eine Ordnung, was seinen Heilsplan, seine Gemeinde, was Israel, was den gesamten Ablauf betrifft. Gott hat alle Dinge geordnet. Und da ich in den letzten Wochen ja speziell auch Menschen traf, die mich fragten, ob wir an das Gesetz glauben oder ob wir es verwerfen und so weiter. Nein, wir verwerfen überhaupt nichts. Gottes Wort ist für uns von A bis Z heilig und wahr.
Amen.
Was wir wohl tun ist, dass wir keine eigenen Kommentare darüber geben, sondern sehr zufrieden sind mit dem, was Gott im Neuen Testament über das Alte Testament gesagt hat und niederschreiben ließ. Wie wunderbar hat Paulus das Gesetz eingeordnet und hat dann die Gnade in rechter Weise auf den Leuchter gestellt und gerühmt. Wer darüber nachlesen will, kann zum Teil in den Römerbriefen, aber speziell Galater 2 und 3, da kann man ganz genau nachlesen, was gesagt und geschrieben worden ist. Ich kenne die Bergpredigt auch, in der unser Herr gesagt hat, nicht ein Titel wird vom Gesetz vergehen, bis das alles geschehen sein wird. Und das glauben wir, so steht es hier in Matthäus, dem 5. Kapitel. Matthäus Kapitel 5, Vers 17. Denkt nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen.
Amen.
Er war der Einzige, der unter das Gesetz getan wurde, um die, die unter dem Gesetz waren, erlösen zu können. Und er war der Einzige, der das ganze Gesetz gehalten hat. Aber gerade vielleicht um derjenigen willen, die ein bisschen Mühe haben, einfach auch das einzuordnen. Wir lesen in der Apostelgeschichte zum Beispiel, dass die Apostel am Sabbat in die Synagogen gegangen sind. Am Sabbat war das Volk Gottes versammelt, die Juden waren versammelt. Und so ist auch Paulus wiederholt aufgefordert worden, das Wort zu ergreifen. Und das hat er dann auch getan. In Apostelgeschichte 28, Vers 23 wird uns klar gesagt, was seine Hauptaufgabe war. sich nicht auf den Lehrstuhl Moses setzen, sondern seine Aufgabe war, wie wir sie jetzt hier aus der Schrift lesen werden. Apostelgeschichte 28, Vers 23. So bestimmten sie ihm den einen Tag und fanden sich bei ihm in seiner Wohnung in noch größerer Anzahl ein. Da legte er ihnen von frühmorgens bis spätabends das Reich Gottes dar und bezeugte es ihnen, indem er sie im Anschluss sowohl an das mosaische Gesetz als auch an die Propheten für Jesus zu gewinnen suchte.
Amen.
Merkt ihr, worum es ihm ging?
Ja.
Die Menschen zu Jesus zu führen.
Amen.
Aus dem Gesetz und den Propheten nicht vorzulesen, du sollst und du musst, sondern er hatte sehr gut verstanden, vielleicht sogar dargelegt, was wir in Hebräer 3 in Vers 4 lesen. Hebräer 3, Vers 4 und 5. Denn jedes Haus, nochmal für die Übersetzer, Hebräer 3, 4 und 5. Denn jedes Haus wird von jemand hergestellt, der aber alles hergestellt hat, das ist Gott. Und was Mose betrifft, so ist er zwar in seinem ganzen Hause treu gewesen, als Diener, um Zeugnis abzulegen für das, was als Offenbarung verkündigt werden sollte.
Amen.
Wie schon vorhin gesagt, man braucht ein göttliches Verständnis, um Altes und Neues Testament in einem ausgewogenen Gleichgewicht zu verkündigen und Licht von dem einen auf das andere fallen zu sehen. Mir selber, und ich hoffe, dass ich darin nicht missverstanden werde, liegt es sehr am Herzen, dass Gottes Wort aus dem Munde derer, die es verkündigen, die reine Wahrheit ist. Dass es nicht anders dargelegt wird, wie es uns hinterlassen wurde. Und die Richtschnur dafür sind zwei Stellen. Die eine aus 1. Könige 17, uns allen sehr bekannt. 1. Könige 17, hier sagte die Frau, deren Sohn ja von den Toten auferweckt wurde, 1. Könige 17, Vers 24, da antwortete die Frau dem Elia, ja, nun weiß ich, dass du ein Mann Gottes bist und dass das Wort des Herrn in deinem Munde die Wahrheit ist.
Amen.
Dass dieses Wort in der Bibel die Wahrheit ist, wissen wir alle. Die Frage ist nur, ist es noch die Wahrheit, wenn es aus dem Munde eines Priesters, eines Predigers, eines Evangelisten, ist es immer noch die Wahrheit, wenn das Wort aus unserem Munde kommt? Als es aus dem Munde Gottes kam, war es die reine Wahrheit. In der Bibel ist es die reine Wahrheit. Aber ist es nicht verdreht worden? Haben nicht Menschen ihre eigenen Deutungen gegeben? Hat es nicht auch falsche Propheten gegeben? Und hat der Herr sie nicht auch für die letzten Tage angekündigt, dass viele falsche Propheten und falsche Christusse da sein werden, gesalbt mit dem Heiligen Geist und dennoch falsch. In den Tagen Ahabs gab es 400 Propheten, sie sagten, so spricht der Herr, und so hatte der Herr nicht gesprochen. Und dann kam einer, der über seine Lippen bringen konnte, was in seinem Herzen war. Nur, was Gott mir sagen wird, das werde ich ankündigen.
Amen.
Und in seinem Munde war das Wort Gottes die reine Wahrheit. im Munde der anderen, die so spricht der Herr, sagten, war nicht die Wahrheit. Sie hatten, wie die Schrift ja berichtet, einen Lügengeist. Also, wir haben zu forschen, und zwar im Licht des geoffenbarten Wortes zu forschen und dann zu prüfen, ob das, was gesagt wird, noch immer die reine Wahrheit ist. Die reine Wahrheit des reinen Wortes, wie es uns in der Heiligen Schrift hinterlassen wurde. Wie eben schon bemerkt, es ist wirklich mein aufrichtiges Verlangen, nur das zu sagen, was Gott gesagt hat.
Amen.
Und es so zu glauben, wie er es uns hinterlassen hat. Natürlich wissen wir, dass es schwer verständliche Stellen in der Heiligen Schrift gibt. Auch Petrus hat ja in seinem Brief bezogen auf die Briefe des Paulus gesagt oder geschrieben, in ihnen befindet sich manches schwer verständliche, das die Unwissenden zu ihrem eigenen Verderben verdrehen, wie sie es ja auch mit den übrigen Heiligen Schriften tun. So steht es geschrieben, vielleicht lese ich diesen Vers, damit alle wissen, wo er geschrieben steht und auch wissen, dass er geschrieben steht. Es ist wichtig, und zwar deshalb, weil wir eben doch in einer sehr entscheidenden Stunde in der Menschheitsgeschichte angekommen sind. Wir müssen prüfen, aber das Prüfen darf nicht mit eigenem Maßstab geschehen. Das Wort muss der Maßstab sein und dann nicht nur eine Stelle, sondern das Gesamtzeugnis der Heiligen Schrift. In 2. Petrus 3, wo ja der Apostel von dem Kommen des Herrn spricht, auch darüber schreibt, dass ein Tag bei dem Herrn wie 1000 Jahre und 1000 Jahre wie ein Tag und dass der Herr mit der Verheißung seiner Wiederkunft nicht säumig ist, sondern eben Geduld hat, Langmut übt und nicht möchte, dass einige verloren gehen. Dann schreibt er von dem Tag des Herrn, der kommen wird, wie ein Dieb in der Nacht, an dem die Himmel mit Krachen vergehen werden und so weiter und so weiter. Dann in Vers 16, 2. Petrus 3, von Vers 16, ebenso ist es ja in all seinen Briefen der Fall, wenn er in ihnen auf diese Dinge zu sprechen kommt. In diesen findet sich allerdings manches schwer Verständliche, das die Unwissenden und Ungefestigten ebenso zu ihrem eigenen Verderben verdrehen, wie sie es auch bei den übrigen Schriften tun.
Ja.
Nicht nur mit dem, was Paulus gesagt hat. Ich habe es zum Beispiel auf meiner letzten Reise irgendwo gesagt bekommen, dass man behauptet hat, Matthäus 28, so das, was zum Schluss kommt, sei später hinzugefügt worden und gehöre gar nicht in die Bibel hinein und so weiter, nur weil da geschrieben steht und geht in alle Welt und lehret alle Völker und taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und diese Leute, die so stark an die Einheit Gottes glauben, dass sie sich kräftig genug fühlen, Schriftstellen, die in etwa ihrem Verständnis entsprechend dagegen sind, am liebsten aus der Bibel rauszuwünschen.
Ja.
Ich bin Gott von Herzen dankbar, dass wir Matthäus 28 haben. So wissen wir doch wenigstens, in welchem Namen sich Gott zu unserem Heil als Vater, Sohn und Heiliger Geist geoffenbart hat.
Amen.
Dank sei Gott für jedes seiner Worte von A bis Z aus dem Alten und dem Neuen Testament. Und wir sehen, worauf es ankommt. Ich habe das auch irgendwo gesagt. Wenn jemand sich unwohl fühlt, wenn bestimmte Bibelstellen gelesen werden, dann stimmt etwas nicht. Wohl dem Menschen, der tatsächlich glauben kann, wie die Schrift sagt. Und auch da, wenn es zum Beispiel, und darüber werden wir heute Abend sprechen, über das Kommen unseres geliebten Herrn und Heilandes. Wenn man da die verschiedensten Erwartungen und Deutungen liest, auch von jüdischer Seite und Sicht und auch von der Sicht derer, die neutestamentlich glauben können. Es ist unfassbar, und ich sage das nicht aus Überheblichkeit, aber es steht ja geschrieben, es unterwinde sich nicht jeder Lehrer zu sein. Man muss von Gott für eine Aufgabe bestimmt worden sein, sonst ordnet man nicht, sondern bringt Unordnung hinein in das, was Gott gesagt hat. Ich hatte ja Zeit, in den vergangenen Tagen einiges zu lesen, und immer wieder hat es mich neu dankbar gestimmt, dass Gott uns diesen so herrlichen Weg leitet und auch die verschiedenen Kommen Jesu Christi einordnen lässt, nämlich in den Zusammenhang bringen, in den sie eigentlich hineingehören. Ich meine, es war Bruder Brenhim, der sagte, seinerzeit habe sich eine Gemeinde gespalten, weil der eine gelehrt hat, der Herr komme auf einer Wolke, und dafür hatte er seine Bibelstelle, und der andere nahm die Bibelstelle aus Offenbarung 19, wo er auf dem weißen Ross kommend gezeigt wird. Und dann haben die beiden gestritten und die Gemeinde geteilt, und dann gingen sie ihres Weges. Also, die können froh sein, dass ich nicht dort war. Ich weiß nicht, was ich getan hätte. Aber auch Prediger und Verkündiger des Wortes haben manchmal ein solch dickes Ich. Ein solch dickes Ich. Und wenn sie dieses Ich nicht befriedigen können, dann sind sie nicht zufrieden. Gott will Menschen haben, die nicht ihre eigene Meinung bestätigt wissen wollen, sondern Menschen, wenn sie schon das Wort verkündigen, dass sie es recht teilen. Beides stimmt. Er wird wiederkommen, um seine Braut zu holen als Bräutigam. Er wird kommen mit großer Macht und Herrlichkeit auf den Wolken des Himmels. Er wird dann, wenn die letzte Schlacht ansteht, Armageddon, dann wird er kommen auf dem weißen Ross und wird die Schlacht führen. Alles immer in diesem bestimmten Zusammenhang, in den es einfach hineingehört.
Amen.
Und das hat ja auch Paulus gemeint, als er sagte und an Timotheus schrieb, sei ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Und wir werden uns jetzt in eine kurze Wortbetrachtung begeben, ohne viel zu sagen. Wir werden Gottes Wort sprechen lassen. Und zwar möchte ich Jeremia 31 lesen. Jeremia 31, die beste Ankündigung im Alten Testament, was den Neuen Bund und das Neue Testament betrifft. Es gibt ihrer viele, aber diese hier ist einfach in der Gesamtheit sehr, sehr wichtig. Jeremia 31 von Vers 31. Wisset wohl, es kommt die Zeit, so lautet der Ausspruch des Herrn, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Nicht einen solchen Bund, wie ich ihn mit euren Vätern damals geschlossen habe, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland wegzuführen. Einen Bund, den sie gebrochen haben, wiewohl ich Herrenrecht über sie hatte, so lautet der Ausspruch des Herrn. Nein, darin soll der Bund bestehen, den ich mit dem Hause Israel nach dieser Zeit schließen werde, so lautet der Ausspruch des Herrn, ich will mein Gesetz in ihr Inneres hineinlegen und es ihnen ins Herz schreiben und will dann ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Da braucht dann niemand mehr seinem Genossen und niemand seinem Bruder Belehrung zu erteilen und ihm vorzuhalten. Lernet den Herrn erkennen, denn sie werden mich allesamt erkennen. Die Kleinsten wie die Größten, so lautet der Ausspruch des Herrn. Denn ich will ihnen ihre Schuld vergeben und ihre Sünde nicht mehr gedenken.
Amen.
Welch ein wunderbares Wort. Vergebung der Schuld, der Sünde nicht mehr gedenken. Ein neuer Bund, ein neues Testament, ein neues Herz, ein neues Leben, neue Lippen, alles, wie der Herr es sagte, siehe, ich mache alles neu. Was mir in diesem Zusammenhang groß wird, ist, dass wir in Verbindung damit den Herrn selbst erkennen. Nicht mehr Rätsel raten, sondern ihn erkennen. Und zwar vom Kleinsten bis zum Größten. Ich lese den Vers noch einmal. Kein Bruder wird Belehrung dem anderen erteilen brauchen, und sagen, lernt den Herrn kennen oder erkennen, denn sie werden mich allesamt erkennen, die Kleinsten wie die Größten. Wir haben es hier betont und hervorgehoben, wie wichtig es ist, Gott persönlich zu kennen und ihn in der Art, wie er sich offenbarte, anzunehmen, Und einfach Ja zu sagen. Ich habe darüber einige Stellen nachgeschlagen, nachgelesen. Es gibt die Stellen, die ihn als Mensch in seiner Menschheit beschreiben. Und es gibt die Stellen, die ihn als Herrn, als König beschreiben. Und man muss einfach auch da diese beiden Dinge zusammennehmen, um ein Ganzes zu haben und nicht auf der einen Seite stehen zu bleiben. Doch vertiefen wir uns jetzt hierin, denn sie werden mich allesamt erkennen. Wer wirklich erlöst wurde, wem tatsächlich die Schuld vergeben und die Sünde nicht angerechnet, wer in dem neuen Bund einbegriffen ist, der wird den Herrn erkennen. Er wird nicht mehr raten und fragen, wer es war. Auch darüber habe ich eine Abhandlung gelesen, zwar kurz, aber sehr unverständlich, aus Sprüche 30. Hier finden wir einen Mann, der den Kopf geschüttelt hat, weil er sich abmühte, einiges zu verstehen, das mit dem Verstande ja nicht begreiflich ist. Sprüche 30. Und hier geht es mir dann speziell um Vers 4, aber lesen wir von Vers 1b. So lautet der Ausspruch des Mannes. Ich habe mich abgemüht. O Gott, ich habe mich abgemüht. O Gott, ich bin dahin geschwunden. Oder erschöpft. Hier hat sich jemand abgemüht. Und ihr merkt es an der Formulierung, die Mühe war sehr groß. Er hat sich Mühe gegeben, denn ich habe das nicht hinzugefügt, ich habe nur gelesen. Er sagt es zweimal hintereinander. Ich habe mich abgemüht, oh Gott, ich habe mich abgemüht, oh Gott, ich bin dahin, ich bin erschöpft. Mit all unserem Abmühen werden wir nichts erreichen. Wir müssen von Gott auf den Boden der Wahrheit gestellt werden und dann mühen wir uns nicht mehr ab und erschöpfen uns auch nicht, sondern werden von Gott beschenkt. Wir lesen weiter, und zwar Vers 3, auch Weisheit habe ich nicht gelernt, dass ich die Erkenntnis des Heiligen gewonnen hätte. Wer ist in den Himmel emporgestiegen und wieder herabgekommen? Wer hat den Wind in seine Fäuste gesammelt? Wer die Wasser in ein Gewand gebunden? Wer hat alle Enden der Erde festgestellt? Wie heißt er und wie heißt sein Sohn? Weißt du es etwa? Und aus diesem Vers, wie heißt er und wie heißt sein Sohn, hat man, wer weiß was, geschrieben. Ohne zu begreifen, dass das ganze Alte Testament ja prophetischen Charakter hat. Wenn wir lesen, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, dann war das noch zukünftig im Alten Testament. Erst im Neuen Testament wird uns dann berichtet, wie es denn nun wirklich auch geschah. Der Prophet Jesaja hat es ja auch angekündigt in Kapitel 9. Was ich nur sagen möchte, vielleicht ist es ja für manche das erste Mal, dass wir so das Thema der Gottheit anschneiden oder darüber sprechen. Gott kann niemand erklären und das ist auch gut so. Und falls sich jemand abgemüht hat, wie dieser arme Mann, und dann es auch zugibt und sagt, ich habe mich abgemüht, oh Gott, ich habe mich abgemüht. Man sieht daraus, dass er am Ende seiner Kraft war. Und dann noch hinzufügt, oh Gott, ich bin erschöpft. Unser Abmühen führt zur Erschöpfung. Das stille Werden vor Gott und in das Offenbarungszelt hineingehen, wo nicht mehr Menschen, sondern der Herr durch sein Wort zu uns spricht. Da kommt dann Offenbarung auch über die Stellen, die uns vorher nicht geläufig waren. Und eins möchte ich vielleicht noch anmerken dürfen. Man muss, wenn man das Alte Testament liest, immer darauf achten, ob irgendeine Schriftstelle aus dem Alten ins Neue hinübergenommen und daselbst beleuchtet worden ist. Man muss ihm, das ist sehr, sehr wichtig beim Lesen der Heiligen Schrift. Wenn zum Beispiel ein Wort aus dem Alten Testament im Neuen nicht verwendet worden, nicht gedeutet wurde, wie es heute von manchen gedeutet wird, dann hat man da aufzupassen. Genauso ist es ja mit der Stelle aus dem 1. Mose, lasset uns Menschen machen. Wer hätte das je auf eine Vielzahl Gottes gedeutet? In der Bibel nicht. Menschen lassen das außer Acht, was Gott gesagt hat, und machen sich einen eigenen Reim, der sich allerdings nicht reimt, weil er nicht stimmt. Und in diesem Wort hier, in Sprüche 30, in Vers 5 und 6 lesen wir, jedes Wort Gottes ist lautere Wahrheit, ein Schild ist er denen, die Zuflucht bei ihm suchen, füge nichts zu seinen Worten hinzu, damit er dich nicht zur Rechenschaft zieht und du als Lügner dastehst. Ich habe eben die beiden Verse aus Sprüche 30 gelesen, Vers 5 und 6. Jedes Wort Gottes ist die reine Wahrheit. Es darf aber nicht gedeutet werden. Es muss so gelassen werden, wie es geschrieben steht. Ein Schild ist er denen, die Zuflucht bei ihm suchen. Merkt ihr den Umschwung bei diesem Manne? Zuerst das große Stöhnen, ich habe mich abgemüht, oh Gott, ich habe mich abgemüht, oh Gott, ich bin dahin geschwunden. Und als er mit seinen Mühen zu Ende war, kann Gott ihm die Erleuchtung schenken und dann sprudelt aus seinem Munde hervor, was wir gelesen haben. Jedes Wort Gottes ist lautere Wahrheit, ein Schild ist er denen, die Zuflucht bei ihm suchen. Füge nichts zu seinen Worten hinzu, damit er dich nicht zur Rechenschaft zieht und du als Lügner dastehst. Wir erinnern uns des Wortes aus 1. Könige 17. Nun erkenne ich in Wahrheit, dass du ein Mann Gottes bist und dass das Wort des Herrn in deinem Munde die reine Wahrheit ist. Gottes heiliges Wort bleibt die reine Wahrheit und es darf nicht vermischt werden. Es muss so gelassen werden, wie es hier auch geschrieben oder niedergeschrieben wurde. Wir haben in der Zeit, in der wir leben, tatsächlich vieles zu beobachten und immer muss es im Licht des Wortes geschehen. Auch was rein äußerlich die Dinge, den Ablauf dieser Generation betrifft, ich glaube, wir alle sehen ja den Zerfall, den Abfall. Wir, die wir nun älteren Jahrganges sind, haben manches ja ganz persönlich miterlebt, die Entwicklungen, die wir so hinter uns gebracht haben. Aber was mich eben doch vor kurzem an, was war es, diese letzte Woche, als der Bericht gezeigt wurde von dem dänischen Pfarrer und die Diskussion über Homosexualität hier bei uns im Fernsehen ausgestrahlt wurde im ganzen Lande und man focht dafür, dass dieses gestattet werde und dass auch Männer miteinander heiraten dürften. Und der Mann, ach ja, Bruder Oster, Frauen auch noch untereinander, es bleibt einem, eigentlich sollte man es gar nicht erwähnen hier auf der Kanzel. So viel Übelkeit kommt einem dabei hoch, dass man erbrechen könnte. Aber die Öffentlichkeit wird auch darin manipuliert und das ist alles gar nicht schlimm. Und dieser Pfaffe, der sagte tatsächlich noch, der Paulus mit seinem Zitat, ja was hätte er nicht sonst noch alles gesagt? Es war nicht Paulus, der es gesagt hat, Gott hat es durch ihn gesagt, dass die Menschen in eine verworfene Sinnesweise fallen werden, weil sie Gott mit Wahrhaftigkeit nicht angenommen und ihm nicht die rechte Anbetung dargebracht haben. Und als der eine Mann dann doch auf den Punkt kam und sagte, ja, aber hören Sie, meine Damen und Herren, unter Ehe versteht man doch eine Einrichtung, die das Leben neu auf diese Welt bringt und so weiter. Und was wollen Sie mit diesem Begriff dort nun anfangen? Aber hat nicht unser Herr gesagt, in den Tagen des Menschensohnes wird es sein, wie es war in den Tagen Sodoms und Gomorras. Die Menschen lassen sich vom Geiste Gottes nicht mehr strafen. Auch der Pfaffe für ihn ist Gottes Wort nicht mehr Gottes Wort. Man nimmt das, was man nehmen möchte und den Rest, den dreht man, wie man ihn drehen will. Jesus, unser Herr, hat es ja gesagt, dass es so sein wird. Und auch das ist ein direktes Zeichen der Endzeit, dass Gott die Menschen so preisgeben muss, Geschöpfe nach seinem Bilde geschaffen. Und die muss er so preisgeben. Und sie dünken sich dabei noch sehr weise. Ihr Lieben, ich erwähne es nur deshalb, um klar zu machen, dass auch in dem Bereich die Schrift ihre Erfüllung findet. Ja. Wie es damals war, und ihr wisst ja, in den Tagen Lots, was hat Lot gemacht? Wie viele Töchter hatte er? Und er hat sie vor die Tür gesetzt. Und die Männer wollten die Tochter nicht. Sie wollten die Männer. Und was war es? Gott hat sie preisgegeben, hat Feuer vom Himmel regnen lassen. Gott wird sich auch jetzt nicht spotten lassen, Wenn er denn Gericht angekündigt hat, dann muss die Welt gerichtsreif werden. Und die Gläubigen haben eine Chance, sich Gott zu stellen, ein neues Leben zu empfangen und allem, was über den Erdkreis kommen soll, zu entfliehen. Und alle diejenigen, die das Wort des Herrn nicht ernst nehmen und den Ruf Gottes für sich nicht in Anspruch nehmen, sondern der Sache Gottes widerstehen, für sie bleibt dann nur noch das Gericht übrig. Für uns ist natürlich das wichtigste Zeichen die Sammlung des Volkes Israel. Deshalb habe ich auch den offenen Brief geschrieben, mit Blick darauf, dass die Stimme erhoben werden muss, auch in dem Punkt für die Wahrheit. Und wir glauben, dass Gott auch da seinen Weg haben wird und zu manchen Leuten sprechen. Da habe ich zwei Bibelstellen notiert. Die eine aus Jesaja, dem 11. Kapitel. Jesaja, Kapitel 11. Hier spricht der Herr durch den Propheten in Vers 11. An jenem Tage wird es geschehen, da wird der Allherr seine Hand zum zweiten Mal ausstrecken, um den Rest seines Volkes, der noch übrig geblieben ist, loszukaufen und so weiter und so weiter. Zum zweiten Mal. Wir haben vorhin in Jeremia 31 gelesen, dass der Herr seinen Arm ausgestreckt, sein Volk aus Ägypten geführt hat und dass er den neuen Bund ankündigte. Hier lesen wir, dass er seine Hand an dem Tage zum zweiten Mal ausstrecken wird, um den Rest seines Volkes, der übrig geblieben ist, zurückzuholen. Auch das haben wir gelesen aus Apostelgeschichte 7, Vers 13, wie es uns dargelegt wurde, von Josef, der sich seinen Brüdern erst beim zweiten Mal zu erkennen gab. Apostelgeschichte, Kapitel 7, Vers 13. Beim zweiten Mal gab sich dann Josef seinen Brüdern zu erkennen. Und Josefs Herkunft wurde dem Pharao bekannt. Beides geschah. Beides. Er gab sich seinen Brüdern zu erkennen und sie wussten, wer ihnen gegenübersteht. Erst beim zweiten Mal werden die Juden ihren Messias erkennen. Und warum? Es steht geschrieben, und sie werden mich anschauen, den sie durchbohrt haben. Da muss einfach gesagt werden, dass die Brockhaus-Übersetzung und die Luther und andere in dieser Stelle den Kern besser treffen, als Dr. Menge sie getroffen hat. Ich lese, wie es im Urtext denn auch steht. Zacharia, Kapitel 12, Vers 10. Zacharia 12, Vers 10. Sodann will ich über das Haus Davids und über die Bewohner Jerusalems den Geist der Gnade und der Bitte um Gnade ausgießen, so dass sie auf mich blicken werden, den sie durchbohrt haben, und um mich wehklagen, und so weiter. Es steht tatsächlich so im Grundtext. Menge hat das sicher nicht ganz verstanden. Er war Philologe, er wollte sicherlich nachhelfen. Hier steht, und sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben. Ich sage euch auch, warum der Unterschied einfach hervorgehoben und betont werden muss. Wenn Gott der Herr hier im Alten Testament als der Yahweh, als der Herr spricht und dann sagt durch Prophetenmund, und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben, dann kündigt er, der damals in der Geistleiblichkeit war, schon an, dass er in der Fleischleiblichkeit sein wird, um dann durchbohrt werden zu können.
Amen.
Und so ist derselbe, der da geredet hat, der Jahwe, der ich bin, derselbe, der als Logos, als das Wort Fleisch wurde, unter uns wohnte und wir sahen seine Herrlichkeit. Aber seht, es ging ja nicht nur darum, dass Micha 5 erfüllt werde, dass der Messias in Bethlehem geboren werden sollte. Es musste sich jede Schriftstelle erfüllen.
Amen.
Auch Zacharia 11, dass sie 30 Silberstücke dargewogen haben. Zacharia 11, Vers 12, zahlt mir den Preis, den ich euch wert bin. Und sie haben 30 Silberstücke hingelegt. Es musste Psalm 22 erfüllt werden, was darin gesagt wurde, aber alles zu der ganz bestimmten Zeit. Hier, Psalm 22, ja, ach, Vers 10, wieder für die Übersetzer, Psalm 22, Vers 10, ja, du bist es, der mich, der Mutter, gelegt in den Schoß. Du bist es, der mich, der Mutter, gelegt in den Schoß. Der ganze Psalm ist ja ein Psalm des Messias. Es beginnt damit, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann kommt einiges bis hin, meine Hände und Füße haben sie durchbohrt. Vers 17b. Sie haben mir Hände und Füße durchbohrt. Also, zurück zu Zacharia 12. Sie werden auf den oder auf mich schauen, den sie durchbohrt haben. Und wenn damals die Juden meinten, der König, der geboren wurde, muss nun die Herrschaft antreten, dann haben sie nicht begriffen, dass dieser König gekommen war, um ein ewiges Königreich aufzurichten. Nicht ein zeitliches, ein ewiges. Und dazu war notwendig, dass diejenigen, die in diesem ewigen Königreich sein werden, ja ewiges Leben empfangen, um darin sein zu können, in alle Ewigkeiten. Also war der Plan der Erlösung eine Notwendigkeit bei Gott, um mit der Menschheit diesen vor Grundlegung der Welt gefassten Plan denn auch verwirklichen zu können. Seht ihr, wie wichtig es ist, nicht nur Bibelstellen zu lesen, sondern sie jetzt einzuordnen. Natürlich haben wir den riesen Vorteil, dass wir heute schon sehen, welche Bibelstellen ihre Erfüllung gefunden haben. Und dann ergibt sich von selber, dass alle Verheißungen und Weissagungen, die noch nicht erfüllt sind, ihre Erfüllung finden werden. So einfach ist das für uns heute. Damals war es natürlich nicht so einfach, wie es heute ist. Und wir sind Gott dankbar. Und trotzdem, wenn wir das Wort einfach benutzen, darf gefragt werden, wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Wer hat sehende Augen, wer kann es biblisch einordnen? In Johannes 18, wenn wir schon bei dem Begriff Wahrheit wieder angekommen sind, da heißt es in Johannes Kapitel 18, Vers 37, in Verbindung mit unserem Herrn, der ja als König, wie wir in Matthäus 2 gelesen haben, kam. Und hier lesen wir es in Johannes 18, welchen Vers hatte ich gesagt? Vers 37, jawohl. Da sagte Pilatus zu ihm, ein König bist du also. Jesus antwortete, ja, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeugnis abzulegen. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört auf meine Stimme. Darauf antwortete ihm Pilatus, was ist Wahrheit? Wir haben bereits aus der Schrift gelesen, dass Gottes Wort die Wahrheit ist, solange es als Gottes Wort gelassen wird, nämlich so, wie es aus seinem Munde hervorgegangen ist. Damals wurde gefragt, ein König, bist du also? Er sagte ja. Man hätte erwarten können, dass er nun das Königreich aufrichtet. Aber wie eben schon betont, er ist ein ewiger König und sein Reich ist ein ewiges Reich. Und darin können nur Menschen sein in Ewigkeit, die ewiges Leben haben.
Amen.
Und deshalb müssen wir wiedergeboren werden zu einer lebendigen Hoffnung, sonst können wir das Reich Gottes nicht sehen. Das ist die Bedingung, die Gott in seinem Worte gestellt hat, die nicht ein Mensch stellt, sondern die Gott in seinem Worte gestellt hat. Nehmen wir 5. Mose 18, 15, einen Propheten wie mich wird Gott erwecken, das ist erfüllt. Wir sehen also, dass viele Schriftstellen, die auf den Messias Bezug genommen haben, ihre Erfüllung gefunden haben. Ich las eine Abhandlung, ich glaube über 1. Mose 49, und ihr wisst ja, ab und zu muss man ein paar Kommentare lesen, um noch dankbarer zu werden, dass wir nicht mehr deuten, sondern glauben können, wie die Schrift sagt. 1. Mose 49, Vers 10. Nicht wird das Zepter von Juda weichen, noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen hinweg, bis der kommt. Hier steht im Grundtext das Wort Shiloh. Und die Übersetzer der Bibel haben sich Gedanken gemacht und haben gedeutet, wer es denn wohl sein könnte. Menge hat wieder nachgeholfen, damit wir nicht irgendwie, mit dem Wort da bleiben, ohne was anfangen zu können, hat er so gedeutet, bis der kommt, dem der Herrscherstab gebührt. Und die Völker werden ihm Gehorsam leisten. Er bindet sein Eselfüllen an den Weinstock und das Junge seine Eselin an die Edelrebe. Damals sagt er seinen Jüngern, geht hin, holet die Eselin und das Füllen.
Ja.
Haben wir so gelesen?
Amen.
So steht es geschrieben.
Ja.
Hier ist es geweissagt worden, bis der kommt, der kommen soll, nämlich der, dem die Herrschaft gebührt.
Ja.
Ihm, der Herr sei,
ja.
Ihm allein gehört die Herrschaft. Damals ließ er das Esel füllen und die Esel losbinden. Sie wurden ihm gebracht. Er setzte sich darauf und ritt ein nach Jerusalem. Und alles Volk gab ihm die Ehre.
Ja.
Dieses Wort erinnert uns an Sacharja Kapitel 9. Sacharja Kapitel 9 hört sich an, als würden wir Festtage vor uns haben. Sacharja 9, Vers 9. Frohlocke laut, Tochter Zion, brech in Jubel aus, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir, gerecht und ein Retter ist er, demütig und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen, dem Jungen, einer Eselin.
Amen.
Ihr könnt es im Neuen Testament nachlesen, Matthäus 21 und überall in den Evangelien, wie diese Schriftstelle ihre Erfüllung gefunden hat. Warum nehmen wir einige solche Passagen heute Abend heraus? Um eins deutlich auf den Leuchter zu stellen, dass im Alten Testament vorausgesagt wurde, was bei seinem ersten Kommen und vorausgesagt wurde, was bei seinem zweiten Kommen geschehen würde. Alles stand aber wie in einem Block zusammengeschrieben, und so war es notwendig zu unterscheiden, was denn nun für wann geschrieben steht. Und wir haben ja auch, was nun die Dienste betrifft, bei dem ersten Kommen Christi und auch jetzt vor seinem zweiten Kommen, da steht in der einen Stelle von Johannes, ihr, wenn ihr es annehmen wollt, er war Elia, der zukünftig ist. Nun stellt euch mal vor, Er war Elia, der zukünftig ist. Diese Übersetzung sagt, der kommen soll. Wie kann er gewesen sein, würde Menschenverstand fragen, was er denn erst in Zukunft sein soll. Merkt ihr, wie wichtig geistliches Verständnis ist, damit wir die Schrift so sehen und verstehen, wie Gott es haben möchte. Die eine Stelle steht hier in Matthäus 17 immer noch geschrieben. Die können wir gemeinsam lesen. Matthäus 17, hier steht, er gab ihnen, Vers 11, Matthäus 17, Vers 11, er gab ihnen zur Antwort, Elia kommt allerdings und wird alles wieder in den rechten Stand bringen. Sehr deutlich für die Zukunft gesprochen. Und dann Vers 12, ich sage euch aber, Elia ist bereits gekommen, doch sie haben ihn nicht erkannt. Ihr Lieben, nur wenn wir Gott in der Art seiner Offenbarung erkennen, werden wir auch die Dienste, die er der Gemeinde geschenkt hat, annehmen und erkennen, wie später Israel den Dienst der beiden Zeugen annehmen und erkennen wird. Im Vergleich zu Jeremia 31, wo wir gelesen haben, als dann werden sie mich alle erkennen, die Jüngsten und auch bis zu den Ältesten, lesen wir aus 1. Korinther, dem zweiten Kapitel, 1. Korinther, zweites Kapitel, Vers 8. 1. Korinther 2, Vers 8. Diese hat keiner, auch vielleicht des Zusammenhangs wegen, wahrscheinlich doch schon von Vers 6, 1. Korinther 2 von Vers 6. Was wir aber vortragen, ist dennoch Weisheit bei den Vollkommenen. Jedoch nicht die Weisheit dieser Welt, auch nicht die der Machthaber dieser Weltzeit, die dem Untergang verfallen. Nein, wir tragen Gottes geheimnisvolle, verborgene Weisheit vor, die Gott vor allen Weltzeiten zu unserer Verherrlichung vorherbestimmt hat. Schaut, nicht nur wir sind vorherbestimmt worden, gemäß Epheser 1, Vers 3 und vielen anderen Stellen, sondern diese zum Heilsratschluss Gottes gehörende, verborgene Weisheit Gottes. Für wen ist sie vorherbestimmt worden? Für die Vorherbestimmten. Und alle anderen werden daran vorbeigehen. Jetzt kommt die Erklärung. Ich lese von Vers 7 den letzten Teil und dann weiter mit Vers 8. Die Gott vor allen Weltzeiten zu unserer Verherrlichung vorherbestimmt hat. Diese hat keiner von den Machthabern dieser Weltzeit erkannt, denn hätten sie sie erkannt, so hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht ans Kreuz geschlagen, vielmehr, wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und wovon keines Menschenherz eine Ahnung gehabt hat, nämlich das, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Wer kann ihn lieben? Nur wer von Gott in Christo aus der Welt herausgeliebt wurde und gläubig werden konnte, der kann ihn nur wieder lieben. Alle anderen werden es mit dem Munde tun, aber nicht mit dem Herzen. Und es gehört einfach dazu, dass wir Gott von ganzem Herzen lieben, sein Wort glauben, aber es gehört genauso dazu, dass wir wirklich richtig einordnen, was gehörte damals, was gehört heute zu dem Teil der Heilsgeschichte in unseren Tagen, was gehört Israel, was der Gemeinde, was geschieht vor der Entrückung, was geschieht nachher, wo wird was zugeordnet. Und ich glaube, dass wir das immer wieder neu mit dankbarem Herzen betonen und hervorheben dürfen. Das Schöne ist, dass wir keine Lehrmeinung vertreten, sondern einfach das Wort Gottes, so wie es geschrieben steht, für den in dem Zusammenhang lassen können, für das es gegeben und für den es gedacht ist. Und dann findet alles seinen Platz. Die Verheißungen, die beim ersten Kommen Christi Erfüllung fanden, sowohl als auch jetzt die letzten bei seinem zweiten Kommen. Aber seht, wie wir das Wort gelesen haben, Psalm 22, meine Hände und meine Füße haben sie durchbohrt. Und dann in Sacharja 12, sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben, und auf mich, den sie durchbohrt haben, und wehklagen. Schaut, es musste so sein. Seine Hände und Füße mussten durchbohrt werden. Er musste unseren Platz einnehmen. Amen. Er musste unsere Schuld und Sünde tragen. Er musste dem Tode die Macht nehmen. Er musste die Hölle besiegen. Und er musste am dritten Tage von den Toten auferstehen, um uns den Sieg über den Tod zu bringen. Er hatte nicht nur verkündigt, er hat ihn gebracht. Genau wie die Erlösung, die Vergebung unserer Schuld, die Tilgung aller Sünde am Kreuz auf Golgatha geschah, so geschah unsere Rechtfertigung, so geschah alles von der Seite Gottes aus. Wir müssen es allerdings im Glauben annehmen. Wir müssen es dann persönlich erleben, dass die Dinge nicht nur berichtet werden und geschrieben stehen, sondern erlebte persönliche Wahrheit werden in deinem und in meinem Leben. Amen. So will Gott es haben. Aber schaut, wenn nun damals die Schriftgelehrten nicht nur gerufen worden wären, um Bethlehem ausfindig zu machen, nämlich wo der Messias geboren werden sollte, wenn man sie denn auch gerufen hätte, als nun dieser große Versöhnungstag kam, dass seine Hände und Füße durchbohrt werden müssen, dass um sein Gewand das Los geworfen wird, dass man ihm einen Schwamm mit Essig reichen würde. Es stand ja alles geschrieben. Und wir dürfen heute rückblickend sagen, alles hat sich bis zum letzten Punkt erfüllt, gelobt sei der Name des Herrn. Und die Versicherung, die können wir jedem geben, denn da haben wir kein eigenes Risiko einzugehen. Die Versicherung können wir jedem geben, dass Gott über seinen Worte wacht. Und dass alles, was noch aussteht, bis zum letzten Punkt erfüllt werden wird. Dafür hat Gott die Verantwortung übernommen. Und so wird es denn auch geschehen. Wenn dann der letzte Teil der Heilsgeschichte Geschichte sein wird, dann werden wir rückblickend sagen, ja tatsächlich, da stand es und hier ist es erfüllt und so weiter. Doch wir glauben, dass wir jetzt den letzten Teil der göttlichen Heilsgeschichte mit der Menschheit erleben. Wir glauben, dass wir in der Endzeit angekommen sind. Wir glauben, dass Gott Israel, was habe ich gehört, aus 104 Ländern zurückgeholt hat. Genauso viele Länder habe ich eigentlich insgesamt auch besucht. Wie es kommt, weiß ich jetzt nicht. In jedem Fall, genau aus 104 Ländern sind sie zurückgekehrt in das Land ihrer Väter, in das Land der Verheißung. Nicht, um ins Mittelmeer geworfen zu werden, sondern um den Messias zu erwarten, und er wird erscheinen. Amen. Sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben, und dann wird das große Weinen und Stöhnen beginnen. Dann kommt der große Jammer über sie. Aber seht, die einen sagen, es wird ein großer Mann sein, ein Gesalbter wie David, meinen, er wird nun irgendwie, irgendwo, irgendwann geboren werden. Die anderen glauben, dass er tatsächlich, auch Juden, dass er tatsächlich auf eine Wolke kommen wird, weil in Daniel 7 geschrieben steht, ich sah einen, der wie ein Menschensohn aussah, auf einer Wolke kommen. Und so sind sie auch da, selbst die höchsten Gelehrten unter den Juden sind verschiedener Meinung, wie es denn werden solle. Wie dankbar können wir abermals sein, dass wir nicht verschiedener Meinung sind, sondern unterscheiden können, wann, was und in welchem Zusammenhang es denn zu geschehen habe. Und wir haben die Garantie, wie schon gesagt, dass sich jedes Wort in dem dafür gegebenen und bestimmten Zusammenhang erfüllen wird. Er wird kommen als Menschensohn und sich dann auf den Thron seiner Herrlichkeit setzen. So steht es geschrieben. Er wird kommen mit großer Macht und Herrlichkeit. Amen. Aber wer da im Propheten Daniel weiterliest, der merkt ihr sofort in den nächsten beiden Versen, dass dann ja das Reich Gottes auf Erden beginnt. Ich lese euch die beiden Verse noch und dann werden wir schließen. Heute geht es mir einfach darum, immer wieder neu hervorzuheben, dass Gott in seiner Treue im Voraus gesagt hat, was geschehen wird, und er wacht über seine Worte, um dann, wenn es denn soweit ist, wenn die Zeit erfüllt ist, dass es dann auch geschieht. In dem rechten Zusammenhang. Daniel 7, Vers 13 und 14. Während ich noch in das Anschauen der Nachtgesichte versunken war, sah ich, wie mit den Wolken des Himmels einer kam, der wie ein Menschensohn aussah. Dieser gelangte zu dem ehrwürdigen Greise und wurde vor ihn geführt. Hört, was im nächsten Vers steht. Ihm wurde dann Macht, Ehre, Herrschaft verliehen, so dass alle Völker, Volksstämme und Zungen ihm untertan waren. Seine Macht sollte von ewiger Dauer sein und unvergänglich, und sein Königreich, das niemals vernichtet werden kann.
Amen.
Merkt ihr hier den Zusammenhang, wann er kommen wird? Auf den Wolken des Himmels. Dann, wie wir es im Matthäus-Evangelium nachlesen können. Aber jetzt hätte ich doch gerne mal eine Frage gestellt. Wie viele von euch haben die Broschüre Die Wiederkunft Christi und die verschiedenen Kommen des Herrn gelesen? Ich möchte es auch erinnern, nicht unnötig heben, nur wenn es auch so geschehen ist. Naja, also lass sie mal lieber unten. Lass sie mal lieber unten. Bruder Schmidt, ich komme dir da nicht zur Hilfe. Nein, wisst ihr was? Gestattet mir hier diese Bemerkung. Ich mache sie mit einem Herzen voller Liebe. Wenn ihr wüsstet, wie oft ich nach Mitternacht, nach 1 Uhr morgens, aus dem Büro herausgehe, um gewisse Dinge zur Verfügung zu stellen, Belehrung zu geben, und wie viel Mühe damit verbunden ist, insgesamt gesehen, dann habe ich wirklich eine Bitte. Entweder wir lesen oder ich höre auf zu schreiben. Ja, denn Sinn und Zweck kann eine Broschüre ja nur dann haben und erfüllen, wenn denn der Inhalt auch gelesen wird. Wenn das nicht der Fall ist, ich bin eigentlich so enttäuscht, dass ich das einfach mal niederlegen möchte jetzt. Nein, aber höre zu. Ich habe eine weitere Frage zu stellen. Seid mir deswegen nicht böse. Aber wir warten ja alle darauf, dass Gott etwas tut. Dass Bewegung von oben kommt. Dass der Geist Gottes zu wirken beginnt. Wenn ich jetzt in meinem Herzen auch nur ein wenig böse wäre, dann würde ich die Frage wie folgt formulieren. Wie viele haben denn auch nur im Geringsten etwas von einer Predigt. Wenn es so wäre wie mit dem Lesen, dann könnten wir eigentlich insgesamt aufhören. Hört, was gesagt wird. Die Zeit ist ernst. Wir brauchen die Belehrung in all diesen Punkten, nicht nur damit wir es selber wissen, auch wenn wir mit anderen sprechen. Und wir tun alle gut daran, wenn wir uns in der Tat vertiefen in all diese Belehrungen, um dann doch ein Rückgrat zu haben, zu wissen, wohin die Dinge gehören, die Zusammenhänge erkennen. Also von heute ab, ich werde bald wieder fragen. Also von heute ab werden wir alle fleißige Leser. Wie viele schauen zu lange fern? Vielleicht haben wir davon einige. Dann müssen wir eventuell aussortieren, dass wir uns wirklich nur auf die Nachrichten beschränken. Und dann hat es sich. Also ich darf das von mir aus schon sagen. Ich komme nur selten dazu, überhaupt zu sehen. Und dann sind es die Nachrichten. Aber möge Gott uns helfen und beistehen. Denn gerade die Broschüre ist ja so wichtig, was nun die Endzeit betrifft und auch die verschiedenen Kommen des Herrn. Und dann sind eigentlich manche Fragen schon beantwortet, nämlich indem wir lesen und in der Bibel nachforschen, ob es sich denn also verhält. Haben wir es begriffen, worum es heute Abend hier geht? Es gibt die Verheißungen im Worte Gottes. Ob erstes Kommen, ob das zweite, ob Wiederkunft, ganz gleich. In welcher Verbindung? Nur ist wichtig, dass wir die Dinge nicht mischen, sondern alles in dem Zusammenhang lassen, wohin es auch gehört. Wie wir es aus diesem Worte hier auch gelesen haben, Daniel 7, wenn er mit den Wolken kommt, dann kommt er, um sein ewiges Königreich hier zu beginnen und alle Völker, Sprachen und Nationen werden ihm untertan sein. Sein Reich ist von ewiger Dauer. Und wie vorhin schon betont, nur wer ewiges Leben hat, wird in seinem Reiche ewig leben können. Gemäß Offenbarung 20 werden ja noch nach dem tausendjährigen Reich Leute sein, die kein ewiges Leben haben. Wisst ihr das? Habt ihr das alle gewusst? Natürlich. Menschen, die während dem tausendjährigen Reich auf Erden leben, aber vorher nicht wiedergeboren waren, werden weiterleben. Und nach den tausend Jahren wird der Satan noch kurz freigelassen und verführt alle vier Enden der Erde und die Massen umzingeln die heilige Stadt und dann fällt Feuer vom Himmel und verzehrt sie alle. Also, es ist sehr wichtig, dass wir nicht nur sagen, ach gut, da bin ich vielleicht dann dort. Nein, wir sind nur dann für ewig dabei, wenn wir ewiges Leben aus Gnaden von Gott empfangen haben. Amen. Möge sein Segen auf uns allen ruhen. Er hat den neuen Bund gemacht. Er hat uns ein neues Herz geschenkt, ein neues Leben gegeben. Er hat gesagt, dies ist der neue Bund in meinem Blute. Er starb, um den neuen Bund rechtskräftig zu machen. Das Testament ist rechtskräftig. Wir können den Segen, den Gott uns geschenkt hat, aus Gnaden empfangen und ihm dafür danken. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Amen. Lasst uns aufstehen und dem Herrn gemeinsam danken. Vielleicht singen wir gemeinsam: Wir geben die Ehre nur Jesus.
Wir geben die Ehre nur Jesus und verkünden seine Lieb, und verkünden seine Lieb. Wir geben die Ehre nur Jesus und verkünden seine herrliche Lieb.
Herrliches Golgatha.
Herrliches Golgatha, herrliches. herrliches Golgatha. Meine Sünd ist vergeben, meine Schuld ist bezahlt. Herrliches Golgatha, herrliches Golgatha, herrliches Golgatha. Meine Sünd ist vergeben, meine Schuld ist bezahlt. Herrliches Golgatha. Jesus ist Sieger. Jesus ist Sieger über den Tod. Jesus ist Sieger, bricht alle Not. Jesus ist Sieger in Ewigkeit. Für mich hat Jesus den Sieg schon bereit. Halleluja, Halleluja, bin erlöst durch sein Blut. Halleluja, Halleluja, wie hab ich so gut. Halleluja, Halleluja, der Heiland ist mein. Halleluja, wie schön ist gerettet zu sein. Wir verharren im stillen Gebet, mit gebeugten Häuptern, mit offenem Herzen vor dem Herrn, während wir die Chorusse gesungen haben, ist ja manche Gedanke durch unsere Herzen gegangen, darin wird der Kern zum Ausdruck gebracht. Wir möchten für diejenigen beten, die eine Bekehrung erleben möchten, zum Herrn hin, nicht zu einer Gemeinde, zum Herrn, der spricht, bekehret euch zu mir, alle ihr Enden der Erde. Eine Bekehrung zum Herrn ist ja möglich geworden durch den neuen Bund. Und dann erkennen wir ihn als unseren Herrn. Wir erkennen auch, was an Schriftstellen schon Erfüllung fand und was noch aussteht. Wir werden ihn erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Er wird sich uns offenbaren. Er lebt, er wirkt, er rettet, er heilt, er befreit von Leidenschaften, von Begierden, von Süchten, von allem, was nicht recht ist vor seinem Angesicht, von Gebundenheiten, von allem, was ihm nicht wohlgefällig ist. Er macht Männer zu Männern und Frauen zu Frauen. Er ordnet alles in unserem Leben aus Gnaden. Wir wollen ihm vertrauen, dass er es bald tue, zur Ehre und zum Preis seines Namens. Darf ich fragen, ob heute Abend einige hier sind, die eventuell Unterstützung im Gebet brauchen, die von selbst nicht ganz durchdringen können, zu der Glaubensgewissheit, ein Gotteskind geworden zu sein. Wir möchten euch zum Herrn rufen mit den Worten des Apostels. Wir rufen an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit sich selber. Der eine wahre Gott hat die Welt mit sich selber versöhnt. Deshalb musste der Erlöser beides sein. Herr und Mensch. Gott und Mensch, Herr und Knecht. Sterblich, um für uns sterben zu können. Aber das ewige Leben selbst, um den Tod zu besiegen und uns sein Leben zu geben. Während die Häupter geneigt, die Augen geschlossen und die Herzen geöffnet sind, möchte ich fragen, wer in dieses Gebet mit einbezogen werden möchte, hebt kurz die Hand und tut sie wieder runter. Gott segne, Gott segne, Gott segne, Gott segne, dort, 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 dort. Gott segne, er ist gegenwärtig. Wir verkündigen keine Geschichten, wir predigen das Wort Gottes, das Evangelium Jesu Christi, unseres Herrn, das heute, jetzt, heute, an dieser Stätte nicht ausklingen wird, sondern sich auswirken wird und zur Kraft Gottes werden möchte, bei allen und in allen, die daran glauben. Paulus hat auch das zum Ausdruck gebracht. Das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, eine Torheit. Uns aber, die wir gerettet werden, ist es eine Gotteskraft. Gelobt sei der Name des Herrn. Wer das Evangelium der Rettung als Rettung wirklich erlebt hat, sage ruhig einmal Amen.
Amen.
Preis sei dem lebendigen Gott. Lasst uns beten.
Amen.
Himmlischer Vater, du hast die Hände und die Herzen gesehen. Du weißt, was im Leben dieser Brüder und Schwestern vorgeht. Geliebter Herr, der du verheißen hast, gegenwärtig zu sein, wirksam zu bleiben bis ans Ende der Erde, die deinen nicht zu verlassen und nicht zu versäumen. Herr, bestätige dein Wort als wahr, rette, mach frei, vergib, löse, ach Herr, heile alle gebrochenen Herzen. Treuer Gott, bestätige dein Wort in jeder Weise als wahr, an Seele, Geist und Leib. Nimm auch all unsere Nöte von uns, alle Sorgen, alles, was uns bedrückt. Denn auch wir können sagen, mein Gott, wir haben uns abgemüht, mein Gott, wir sind erschöpft und deshalb kommen wir zu dir. Richte uns auf. Du hast verheißen, den glimmenden Docht nicht auslöschen zu lassen, sondern neu anzuflammen. Geliebter Herr, tu uns heute wohl nach deiner großen Gnade, Güte und Barmherzigkeit. Herr, segne alle, die ihre Nöte dir gebracht haben, segne uns alle. Wir brauchen dich vom Ersten bis zum Letzten, vom Größten bis zum Kleinsten. Und wir möchten dich erkennen und die Kraft deiner Auferstehung. Geliebter Herr und Gott, erhebe du selbst dein Angesicht über uns und gib uns deinen Segen und deinen Frieden in deinem herrlichen Namen. Und mach Menschen aus uns, die glauben, wie die Schrift sagt, damit der schriftgemäße Segen auf uns kommen kann, durch eine mächtige Ausgießung deines Heiligen Geistes, durch eine Neubelebung. Denn du wirst die Zeit der Erquickung senden und den Spätregen, wie du verheißen hast, im Alten und im Neuen Testament. Dir, dem allmächtigen Gott sei Dank für dein teures und heiliges Wort. Es ist die reine Wahrheit, es ist das Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Habe Dank dafür, segne uns und sei mit uns. In Jesu Namen. Halleluja. Amen.
Amen.